Brigitte, ist seit deinem Journalistinnenleben schon mal vorgekommen, dass jemand einfach nicht mehr auf Nachrichten von dir reagiert hat?
Ja, das kommt ab und zu vor. Nicht nur in meinem Journalistinnenleben, sondern auch in meinem Privatleben. Nicht allzu oft, zum Glück. Aber es ist eine Erfahrung, die ich kenne.
Das ist mühsam, oder?
Ist es dir auch schon passiert, Boas?
Ja, mir ist es auch schon passiert. Bei mir hat zum Beispiel mal die Sicherheitsdirektion von einem grossen Schweizer Kanton einfach nicht mehr reagiert. Dort ist so ein parteiloser Regierungsrat an der Spitze. Die haben mich ghostet.
Ich glaube, es gehört zum journalistischen Alltag. Unerfreulich, auf jeden Fall.
In unserem heutigen Fall ist jemand von einem eigentlich guten Freund im Stich gelassen worden. Und über das reden wir. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist, wie immer, die Gerichtsreporterin Brigitte Jolimann. Zuerst waren es gute Freunde gewesen, dann hat sie ihm Geld ausgelehnt und er ist damit abgehauen. Beide sind vor Gericht gelandet. Wie bist du auf den Fall gestossen, Brigitte?
Ja, das ist ausnahmsweise mal ganz anders gelaufen als sonst. Also es ist nicht so, dass ich auf einer Gerichtsliste den Prozess gefunden hätte, sondern die Frau hat sich über verschiedene Ecken an mich gewendet. Sie hat gehört, es gibt da eine Journalistin bei der Republik, die regelmäßig über Gerichtsfälle schreibt. Und sie hat mir angerufen und hat gefragt, ob ich Interesse habe, mir ihre Geschichte anzuhören. Sie hat etwas erlebt, wo sie gerne mit anderen Leuten teilen wollte, weil sie will, ja, dass vielleicht andere davon profitieren können und erstens nicht den gleichen Fehler machen, wie sie gemacht hat und zweitens aber auch wissen, wie man sich wehren kann. Und ich habe gefunden, doch, das wollte ich mir mal anhören.
Wie bist du denn vorgegangen? Bist du sie besuchen? Ist sie vorbeigekommen?
Sie hat unglaublich viele Akten gehabt, um ihre Geschichte zu belegen. Und wir haben abgemacht, dass sie zu uns auf die Republik kommt, auf die Redaktion. Das ist ja besser, das ist so ein neutraler Raum. Und sie hat dann wirklich säckweise ihre Dokumente angeschleppt. Und wir sind an einem Tisch gesessen und haben das alles mal angeschaut. Und ich habe mich vor allem mal wollen von ihr zuerst anhören lassen, um was es überhaupt geht, so grob, bevor ich mich in den Aktenberg hineinstoße. Und es ist dann zu mehreren Begegnungen gekommen. Das haben wir nicht können in einem Gespräch aufdröseln, was sie alles erlebt hat.
Also in dem Fall so ganz grob, um was geht es denn in ihrer Geschichte?
Ja, es klingt unglaublich banal. Das ist vielleicht vielen Leuten schon passiert. Sie hat an einem wirklich sehr, sehr guten, langjährigen Freund Geld ausgelehnt. Ganz banal. Der ist eines Tages bei ihr auftaucht und hat vorübergehende finanzielle Engpässe geltend gemacht und hat gesagt, du, könntest du mir nicht 20'000 Franken leihen, kommst du es sofort zurückgeben, wir möchten einen schriftlichen Darlehensvertrag, wir unterschreiben es beide, ich zahle das sofort zurück. Und ja, und sie hat eingewilligt. Sie war überrascht über den Vorschlag, aber sie hat dem Freund den Gefallen nicht abschlagen. Und wir müssen vielleicht kurz darüber reden, das war nicht irgendein Freund gewesen. Ich habe es schon mal erwähnt, die beiden erwachsenen Menschen, die sind zum Zeitpunkt, wo die Anfrage wegen dem Geld kam, schon im Pensionsalter gewesen, also schon ältere Leute. Die haben sich seit 25 Jahren kennt, haben sich im beruflichen Umfeld kennengelernt und wirklich 25 Jahre lang eine enge, schöne Freundschaft pflegt.
Komm, bevor wir tiefer in die Geschichte von diesen zwei eintauchen, geben wir ihnen einen Namen. Dann ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher zum erzählen. Wie sollen wir es nennen? Herr Müller, Frau Keller?
Ja, machen wir so.
Gut. Also, wo sie zu dir kam, ist die Beziehung zwischen denen total zerrüttet gewesen. Es hat aber bessere Zeiten gegeben. Das ist gar noch nicht mega lang her gewesen. Wir fangen doch mal dort an. Wie haben sie sich denn überhaupt kennengelernt?
Genau, jetzt müssen wir aber doch recht einen Zeitsprung machen. Das Vierteljahrhundert, das habe ich sehr eindrücklich gefunden. Frau Keller hat den Herrn Müller im beruflichen Umfeld kennengelernt Und sie haben angefangen, zusammen go Apéro trinken, zusammen go essen. Und sie haben auch ihre jeweiligen Beziehungen, Partnerschaften, Familie involviert. Also die sind alle immer willkommen gewesen. Was noch interessant ist bei dieser Freundschaft, Frau Keller ist eine alleinerziehende Mutter gewesen. Sie hat doch aufs Geld schauen. Also sie hat nicht in Saus und Braus gelebt. Und der Herr Müller hat doch einen anderen Lebensstil gepflegt. Das hat sie gewusst. Also er ist gern mit dicken Autos rumgefahren. Er hat in einem grossen Haus gelebt, mit Umschwung. Er ist so ein umtriebiger Geschäftsmann gewesen. Sie hat dann gesagt, immer sehr busy, immer auf Achse. Aber wenn er da war, wenn er in der Nähe war von ihr, sie lebt in Zürich, dann hat man sich getroffen, regelmässig getroffen, hat sich immer gegenseitig geholfen und wirklich sehr einen engen, schönen Kontakt gepflegt.
Ist er denn auch der Chef gewesen von der Frau Keller?
Nein, das hat sie, ich kann mich nur vage erinnern, wir haben nicht viel über die gemeinsam berufliche Vergangenheit geredet. Ich habe nie den Eindruck gehabt, dass er der Chef war.
Mhm. Aber sie haben eine enge Beziehung gehabt. Also er hat dann mit der Zeit als Freund von der Familie gegolten. Man hat, wie du gesagt hast, Ausflüge gemacht, auch mit der Familie. Und das Vierteljahrhundert, 25 Jahre lang, bis plötzlich alles anders wird. Und die Freundschaft ein jähes Ende findet. Was ist passiert?
Sie hat im Nachhinein gesagt, Frau Keller, eigentlich hätte ihr die Alarmglocke gehen, weil es ist doch ein ungewöhnliches Verhalten gewesen. Es hat zwar ganz normal angefangen, sie war gerade frisch pensioniert gewesen, sie hatte eine Knieoperation gehabt, das hat sie lästig gefunden, sie war nicht so mobil gewesen und sie ist gezögert, sie ist in eine neue Wohnung eingezogen. Und dann hat er, wie er das immer gemacht hat, seit 25 Jahren mal wieder angerufen und hat gesagt, hey, ich bin in der Stadt, komm, wir gehen doch schnell spontan ein Apéro trinken. Und dann erzählt sie ihm, nein, es ist gerade nicht gut, eben aus den Gründen, die ich vorher erzählt habe, Knieoperation, frisch pensioniert, neue Wohnung, alles gerade ein bisschen im Umbruch, sie ist müde gewesen, ich sagte, du, jetzt gerade nicht, sorry. Und dann erzählt sie mir, dass 10 Minuten später, nach dem Anruf, läutet es an der Tür. Und der langjährige Freund, der Herr Müller, steht vor der Tür und hilft ihr. Und er hat ihr einfach 3 Tage lang geholfen, zügeln, einräumen, ist immer da gewesen für sie. Und das hat sie im Nachhinein doch ungewöhnlich gefunden. So viel Zeit hat er normalerweise nicht gehabt. Und sie hat ihn auch auf das angesprochen, gesagt, hey, was ist mit deinem Geschäft los? Was ist mit deiner Freundin los? Du hast plötzlich so viel Zeit. Er hat ausweichend Antwort gegeben und dann plötzlich, nach diesen 3 Tagen helfen und immer da sein, sagt er zu ihr, ich brauche 20'000 Franken. Und sie hat gesagt, das hätte es noch nie gegeben in diesen 25 Jahren, wo sie sich kennen. Und das hat sie doch sehr überrumpelt. Und sie hat sich das gut überlegt. Sie hat mir gesagt, 20'000 Franken, das sei für sie damals wahnsinnig viel Geld gewesen.
Und er hat da wahrscheinlich mehr Geld als sie, also so wie du ihn beschrieben hast.
Ja, zu dem Zeitpunkt offenbar nicht mehr, oder zumindest nicht flüssig. Aber ja, sie ist immer davon ausgegangen, dass seine finanziellen Verhältnisse viel besser gewesen sind. Aber sie hat sich dann überlegt, das ist so ein langer, enger Freund von mir und für das sind doch Freunde da. Man hilft sich gegenseitig, wenn einer in Not ist, wenn einer ja, Unterstützung braucht. Und hat sich dann entschieden, ihrem langjährigen Freund die 20'000 Franken zu geben. Und sie haben dann tatsächlich einen Darlehensvertrag unterschrieben, den er mitgebracht hat, schon vorformuliert. Dort war auch festgehalten, dass er 3% Zins zahlt. Und es war festgehalten, wenn er das der Frau Keller zurückzahlt.
Sie ist nicht stutzig geworden bei dieser Anfrage von ihm?
Sie ist einen Moment lang stutzig geworden, weil es das einfach noch nie gegeben hat und weil es ihr nie in Sinn gekommen wäre, dass er könnte finanzielle Probleme haben. Aber eben, sie hat wirklich auf die Freundschaft vertraut. Und dann,
das ist ihre langjährige Freundschaft?
25 ja, Jahre. Ich meine, das ist eindrücklich. Und dann eben, dann ist er noch die letzten 3 Tage immer bei ihr gewesen, hat sie unterstützt, geholfen, Knieoperation. Also, er war dort wirklich eine Hilfe gewesen für sie im Alltag. Und all das zusammen hat sie dazu bewogen, dem zuzustimmen. Und er hat sie gebeten, so schnell wie möglich das Geld ihm zu überweisen. Sie ist auf die Bank gegangen, hat die Banküberweisung veranlasst und ja, das war dann das abrupte Ende von dieser Freundschaft.
Also sie vertraut ihm, überweist das Geld und dann einfach Stille?
Und dann einfach fertig. Und das würde man heute wahrscheinlich als Ghosting bezeichnen. Von dem Moment an, wo das Geld bei ihm angekommen ist, meldet er sich nicht mehr bei ihr.
Kein Kontakt. Das Ende der Freundschaft. Frau Keller ist ja wahrscheinlich wird langsam nervös. Wie reagiert sie auf den abrupten Kontaktabbruch?
Also ehrlich gesagt wird sie vor allem dann nervös, wo der Zeitpunkt, wo schriftlich festgehalten wurde, wenn er das Geld ihr zurückzahlt, samt Zinsen, der verstreicht einfach. Der verstreicht und sie hört nichts von ihm. Und sie probiert alles, um mit ihm in Kontakt zu treten. Sie hat ihm Brief geschrieben, sie hat ihm SMS geschrieben, sie hat ihn probiert anzuleiten und er ist einfach verschwunden, abtaucht, reagiert nicht, meldet sich nicht. Und das ist schon bemerkenswert. Ich meine, das kann ja mal passieren in einer Freundschaft, dass man sich nicht meldet. Aber er hat genau gewusst, es gibt ein Datum, wo er dieser langjährigen Freundin, die unter viel bescheideneren Umständen lebt als er, also wo wirklich auch muss aufs Geld schauen muss, der sollte er jetzt das Geld zurückzahlen. Das ist abgemacht, schriftlich. Und er macht das erstens nicht und meldet sich zweitens nicht mehr bei ihr, reagiert auf nichts. Und das ist schon bemerkenswert und, ja, und auch ein bisschen erschreckend. Und es ist vor allem ein Verhalten, mit dem sie nie, aber absolut nie gerechnet hätte.
Ja, es sind ja zwei Ebenen, die drin spielen. Also das eine ist das Finanzielle, aber auch das Vertrauen, das sie in gesetzt hat, die langjährige Freundschaft.
Das hat plötzlich aufgehört. Also keine Aperos mehr, keine Ausflüge mit den Kindern mehr, kein Helfen mehr, kein Nachtessen mehr, nichts. Das hat schlagartig aufgehört.
Also Frau Keller versucht ihn verzweifelt zu kontaktieren, schreibt Brief, probiert anzuleiten. Keine Antwort. Wie geht sie mit dem um? Was macht sie weiter?
Irgendwann dämmert es ihr, dass sie einen riesigen Fehler gemacht hat. Das hat sie mir so gesagt. Irgendwann realisiert sie, dass sie ausgenutzt worden ist. Und zum Glück gibt sie nicht einfach auf, also sitzt nicht einfach zerknirscht und traurig in einer Ecke, sondern beschließt, dass sie kämpfen wird, dass sie sich das nicht gefallen lässt. Und sie hat keine Ahnung, wie man da sollte und muss vorgehen. Sie war noch nie in so einer Situation gewesen, dass ihr ein Mensch 20'000 Franken schuldet und wie man wieder zu dem Geld zurückkommt. Und sie hat auch kein Geld, sich eine Anwältin zu leisten. Also sie weiss, sie muss den Kampf allein durchführen und durchstehen. Und dann fährt sie an, Schritt für Schritt. Und das ist wirklich bewundernswert, wie sie mir das beschrieben hat, wie sie mit null Wissen, null Vorwissen, null Ahnung sich das alles langsam, aber sehr konsequent angeeignet hat und sich einfach überall Hilfe geholt hat, wo man Hilfe holen kann.
Was hättest du in ihrer Situation gemacht, Brigitte?
Ich glaube, ich wäre nicht einmal so anders vorgegangen als sie. Ich weiss, vielleicht jetzt anders als Frau Keller, weiss ich, dass zum Beispiel die grossen Gerichte, also das Bezirksgericht Zürich, dort findet man auf der Homepage wahnsinnig viele Informationen, auch zu so Betreibungs- und Konkurssachen. Was ich weiss, wenn mir jemand Geld schuldet und das nicht zurückzahlt, dann geht es wahrscheinlich in eine Richtung, in die Richtung von einer Betreibung oder von einem Konkurs. Das hätte ich jetzt gewusst, wie ich ausstudiert habe. Und, aber auch ich traue mir nicht zu, jetzt einfach so ein Betreibungsverfahren ganz allein durchzuziehen. Also ich habe mich auch probiert, kundig zu machen. Das hat sie auch gemacht. Sie ist dann noch in eine Rechtsberatung gegangen. Das tun verschiedene Seiten anbieten, auch die Anwaltsverbände. Und das hat 60 Franken gekostet. Und dann sitzt sie doch einmal, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht eine halbe Stunde an einer Anwältin gegenüber und kann mal das Problem schildern. Und dann kommt sie erste Anhaltspunkte über.
Das eine erste Einschätzung spontan.
Das hat Frau Keller gemacht. Das finde ich eigentlich sehr begrüßenswert. Ich hätte das auch gemacht. Und dann ist sie einfach so Schritt um Schritt vorgegangen, was man ihr empfohlen hat und was sie gemacht hat, nachher ein gutes Jahr lang. Sie hat immer mit den Betreibungsämtern direkt Kontakt aufgenommen. Das habe ich wahnsinnig gescheit gefunden, weil sie geht dorthin, wo das Wissen ist, wo wirklich die Expertinnen sitzen, und hat telefonisch ihre Situation geschildert und hat einfach nur gefragt, was muss ich jetzt machen? Wie muss ich vorgehen? Was ist der nächste Schritt? Und sie hat mir gesagt, das hätte ihr oft nicht gelangt, wenn man ihr das einmal erklärt hat. Das sind so komplizierte Verfahren. Das sind lauter Rechtsbegriffe, die sie nicht gekannt hat. Von denen hat sie noch nie gehört. Sie hat die Hinweise und die Tipps mehrmals müssen hören. Also hat sie mehrmals angerufen. Zum Teil hat sie sogar verschiedene Betreibungsämter angerufen. Auch, dass sie es nochmal gehört von einer anderen Stelle. Und hat sich Merkblätter schicken lassen, hat das alles gelesen. Und hat sich wirklich so langsam in die Thematik eingearbeitet und ist Schritt für Schritt so vorgegangen, wie ihr das die Expertinnen empfohlen haben.
Also es sind viele Schritte, die sie gehen muss. Mit was hat es angefangen?
Es hat mit etwas angefangen, was sie am Anfang hätte machen sollte, bevor sie ihrem Freund, Herrn Müller, die 20'000 Franken gab. Sie hat sich mal als erstes einen Betreibungsauszug von ihm holen lassen. Das ist absolut problemlos gegangen, weil sie ja eine offene Schuld hätte vorweisen können. Und sie hat mir geschildert, wo der Betreibungsausweis von Herrn Müller eingetroffen ist, hat sie müssen absitzen. Sie hat auf über 6 Seiten Forderungen und offene Schulden gefunden, wo er nicht beglichen hat. Und das hat sie alles nicht gewusst, wo sie ihm das Geld überwiesen hat. Und das ist auch eine Schlussfolgerung, die ich für mich persönlich ziehe aus dieser Geschichte. Das hat man natürlich vorher müssen machen. Aber eben, wer macht das schon, wenn man am längsten besten Freund Geld auslehnt in der Not, das muss alles schnell gehen. Wer kommt schon auf die Idee, zuerst sage ich, ich will aber zuerst einen Betreibungsauszug von dir sehen. Mhm. Aber bei ihr hat das wahrscheinlich sehr viel geändert, wenn sie das gemacht hat.
Also sie merkt jetzt, sie ist bei weitem nicht die Einzige, die Geld zu gut hätte vom Herrn Müller.
Ja, und sie merkt auch ganz ehrlich gesagt, dass er eine Facette hat oder eine Seite, die sie nicht gekannt hat, all die 25 Jahre, dass es da noch Verhaltensweisen gibt von ihm, die sie ihm nie zugeschrieben hat.
Mhm. Also sie kämpft dann weiter für ihr Geld und wühlt sich durch den Rechtsdschungel, bis es am Schluss dann endet in der Verhandlung am Bezirksgericht. Das Ganze braucht wahnsinnig viel Zeit, Brigitte, oder? Und nicht nur Zeit, das kostet alles auch.
Ja, das ist etwas, mit dem hat sie nicht gerechnet. Fast jeder Schritt, den sie muss einleiten muss, und sie ist immer in der aktiven Position, sie muss immer dafür sorgen, dass das Betreibungsverfahren weiterläuft. Es gibt immer wieder Schnittstellen, wo die Behörde sagt, jetzt ist der nächste Schritt D und D und das kostet etwas. Also wenn sie weitermachen, möchte sie weiter, dann zahlen sie das mal ein und dann geht es weiter. Und das können wir vielleicht da schon sagen, wir reden jetzt immer von Betreibungen, das ist unter privaten Leuten der Regelfall. Aber jetzt im speziellen Fall vom Herrn Müller ist es dann am Schluss ein Konkursverfahren gewesen, weil er Inhaber von einer Einzelfirma ist. Das ist jetzt ein bisschen juristisch, technisch. Irgendwann so im ganzen Schuld- und Betreibungsverfahren gibt es die Gabelung. Dann entscheidet die Behörde, gibt es eine Betreibung oder einen Konkurs. Und je nachdem kommen andere Normen zur Anwendung. Aber das hat sie dann auch irgendwann mal erfahren. Es geht jetzt in Richtung Konkurs. Und ja, weil er nie gezahlt hat, er hätte bei all diesen Gabelungen, hätte der Schuldner immer die Möglichkeit gehabt, das Geld zu zahlen und dann wäre das Verfahren beendet gewesen. Aber das hat Herr Müller nicht gemacht. Und darum ist am Schluss eigentlich als Höhepunkt von dem langen, komplizierten und wirklich auch recht kostspieligen Verfahren.
Über ein Jahr dauert.
Über ein Jahr ist ein Prozess am Bezirksgericht gestanden.
Mhm. Eine Verhandlung vor Gericht, er hätte dort erscheinen müssen, sie ist auch gegangen. Wie ist dort abgelaufen?
Sie hätte nicht müssen erscheinen, das finde ich auch noch interessant. Sie ist Gläubigerin, sie hat die Forderung gestellt, aber für sie war klar, sie wollte dabei sein, sie wollte hören, was es geht. Und sie hat mir das recht dramatisch geschildert, wie sie da vor dem Gerichtssaal gewartet hat, ziemlich nervös. Der Schuldner, der Herr Müller, ihr langjähriger Freund, ist erst in letzter Minute ins Gebäude reingestürmt, durch den Gang gerannt und hat ihr noch beim Zurennen auf sie gesagt, ziehe dein Begehren zurück, ich zahle. Im Gang, vor dem Gerichtssaal, vor dem Konkursprozess.
Ist das erste Mal, wo sie sich wieder gesehen haben?
Seit sie den Darlehensvertrag unterschrieben hat, und
Geld, genau.
Haben sie sich nicht mehr gesehen. Also es muss eine recht eigenartige Begegnung gewesen sein. Und sie haben dann auch gesagt, sie hätte dem nicht getraut. Also er ruft ihr da im Gerichtsgebäude zu, ziehe alles zurück, ich zahle. Ich meine, auf das hat sie selbstverständlich nicht mehr vertraut. Und darum hat der Prozess stattgefunden. Und der Konkursrichter hat dann beiden gesagt, oder vor allem der Frau Keller gesagt, geben Sie dem Herrn Müller eine Chance. Jetzt warte ich mal ab, ob er Ihnen das Geld wirklich zurückzahlt. Ich gebe ihm 3 Stunden Zeit, die Banküberweisung zu veranlassen. Und zwar mit diesen 3% Zinsen, die 20'000 Stutz. Und er muss auch sämtliche Verfahrenskosten übernehmen. Wenn er das alles zahlt, können Sie ihr Konkursbegehren zurückziehen.
Also all die Auslagen, die sie im Verlauf von dem Verfahren hatte, Vorschüsse, die sie hat müssen leisten.
Das muss er alles übernehmen. Das, ich denke, ist ja nicht mehr als gerecht. Also, dass sie wenigstens schadlos davonkommt. Und tatsächlich, der Herr Müller hat das gemacht. Also, sie haben dann gewartet, die 3 Stunden. Der Herr Müller hat die Banküberweisung veranlasst und der Konkursrichter hat dann das Verfahren abgeschrieben. Das heisst, er hätte jetzt nicht müssen einen Entscheid fällen, weil die Forderung ja erfüllt worden ist. Quasi außergerichtlich, aber doch mit der tatkräftiger Hilfe vom Gericht, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ja. Sie hat das Geld wieder, sie hat gewonnen, aber die Geschichte ist noch nicht vorbei.
Nein, und der kleine Schlenker muss ich gleich noch erwähnen, und das habe ich so schön gefunden, wo sie aus dem Gerichtssaal rausgelaufen ist und gewusst hat, sie hat das Geld, sie bleibt nicht auf ihren Kosten sitzen, hat sie mir gesagt, hat sie als erstes ihren beiden Kindern angerufen und hat sie in die Stadt eingeladen und dann haben alle 3 Mutter und Kinder mit einem Glas Champagner angestoßen. Und das finde ich doch noch, eine schöne Art, so einen langen, belastenden Weg zu beenden. Aber du sagst richtig, ganz fertig ist es noch nicht gewesen.
Weil Frau Keller hat ja noch eine Motivation gehabt, die du auch schon ganz am Anfang gesagt hast. Sie ist darum auch zu dir gekommen als Journalistin. Sie hat auch wollen andere warnen, dass ihnen nicht das Gleiche passiert. Und hat darum den Herrn Müller angezeigt.
Ja, das ist passiert. Die Anzeige ist passiert noch, bevor die Konkursverhandlung stattgefunden hat. Und sie hat mir im Gespräch geschildert, man habe ihr zu dem Schritt geraten. Und zwar wirklich auch aus präventiven Gründen, dass der Herr Müller das nicht so einfach oder möglichst nicht mehr macht. Dass er nicht nochmal probiert, Leute so über den Tisch zu ziehen. Und darum hat sie die Strafanzeige wegen Betrug eingereicht. Und das ist noch interessant, weil da befinden wir uns jetzt in einem Strafverfahren und da muss sie längst nicht so aktiv werden wie im Konkursverfahren, wo sie über jeden einzelnen Schritt hat müssen entscheiden und jeden einzelnen Schritt auch selber einleiten.
Sie hat es vorantreiben.
Sonst wäre es nicht weitergegangen, sonst wäre es stehen geblieben. Und da erlebt sie jetzt eigentlich genau das Gegenteil im Laufe des Strafverfahrens.
Das ist ein anderer Pfad im Rechtssystem. Ist auch die Reihenfolge zwingend? Also hat man zuerst müssen vor das Konkursgericht, damit man ein Strafverfahren machen
kann? Nein, wir sind wie 2 verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist, ich will mein Geld zurück. Und die andere Ebene, wenn wir uns im Bereich des Strafverfahrens befinden, ist, ich will, dass er bestraft wird. Da ist jemand, der hat das Gesetz verletzt. Und ich bin die Geschädigte von dieser Gesetzesverletzung und darum will ich, dass er bestraft wird. Das ist eigentlich ganz eine andere Ausrichtung. Aber es ist vielleicht nicht so absolut, wie ich es jetzt gesagt habe. Sie könnte im Strafverfahren auch noch zusätzliche Forderungen stellen. Sie hätte jetzt zum Beispiel auch noch eine Genugtuung verlangen, weil sie hat wirklich über ein Jahr gelitten, das hat sie mir gesagt. Sie hat mehr als ein Jahr lang sehr viel Lebensfreude eingebüßt und war sehr besetzt von dem ganzen Konkursverfahren. Hat jedes Mal zittern, dann wieder ein amtlicher Brief im Briefkasten gelegen ist. Also es ist eine unglaublich belastende Zeit gewesen. Aber was im Zentrum gestanden ist jetzt bei dem Strafverfahren, ist, dass sie gesagt hat, das darf einfach nicht mehr passieren und das darf ein Mensch nicht machen. Also niemand darf eine langjährige Freundschaft derart ausnützen und jemanden über den Tisch ziehen. Und darum ist sie auch noch in das Strafverfahren gegangen.
Mhm. Wo sie nur die Initialzündung gemacht hat und nachher die Staatsanwaltschaft übernommen hat und Anklage erhoben hat wegen Betrug.
Das muss für sie sehr, sehr eine angenehme Erfahrung sein, dass jetzt oft jemand anderer, eine staatliche Stelle, die Federführung übernimmt, jeden Schritt einleitet. Sie wird eigentlich nur informiert, was gerade läuft. Sie ist auch in dem Strafverfahren, eben ist sie Privatklägerin. Aber so ganz, ganz einfach und billig ist sie nicht davon gekommen, weil der Staatsanwalt hat sie zum Beispiel zu einer Einvernahme vorgeladen, bevor er die Anklageschrift verfasst hat. Und sie hat mir dann geschildert, wie das abgelaufen ist, die Einvernahme beim Staatsanwalt. Und was sie nicht gewusst hat, ist, dass der Mann, der Beschuldigte, auch an diesem Termin wird anwesend sein. Das hat mich ein bisschen erstaunt. Also da hatte ich jetzt das Gefühl gehabt, das müssen wir doch wissen, wenn man als geschädigte Person zu einer Einvernahme geht, wer dort alles auch noch anwesend ist. Das hat sie als unangenehm empfunden, dass sie jetzt mit dem Mann zusammen, mit dem Herrn Müller im Raum sitzt und vom Staatsanwalt befragt wird. Aber sie hat mir gesagt, sie hat ruhig und sachlich auf die Fragen geantwortet. Ihre ist aufgefallen, dass der Herr Müller eher unflätig und arrogant reagiert. Gut, das hat sie mir geschildert, das weiss ich nicht vom Herrn Müller. Aber schlussendlich hat der Staatsanwalt tatsächlich Anklage erhoben. Er hätte es auch einstellen können. Er hätte ja sagen, da ist nichts dran, ich sehe da keine Gesetzesverletzung. Aber der Staatsanwalt hat eine Anklageschrift verfasst und hat verlangt, dass der Herr Müller wegen Betrug verurteilt wird.
Mhm. Das ist dann vor das Gericht gegangen. Wer hat das entschieden?
Das ist vor das Bezirksgericht Zürich gegangen, vor einen Einzelrichter. Und der Einzelrichter hat offensichtlich die Akte gut studiert. Und auch bei diesem Prozess hat die Frau Keller eigentlich nicht müssen erscheinen als geschädigte Person. Aber sie hat gesagt, ihr sei das wichtig gewesen. Sie hat die unangenehme Episode wollen beenden und für sich können abschreiben. Und darum ist sie an diesen Prozess gegangen. Der Herr Müller ist selbstverständlich auch gekommen. Sind beide ohne Anwalt erschienen.
Also auch er nicht?
Auch er nicht. Sind also beide dort gesessen, ja, und haben sich, glaube ich, so ein bisschen betreten angeschaut, haben kaum miteinander geredet, sich nur begrüßt. Und der Herr Müller hat für sich selber plädiert, das geht bei kleineren Fällen, und hat einen Freispruch gefordert. Er hat gesagt, ich bin kein Betrüger, hat aber interessanterweise eventuell als Eventualantrag eine Verurteilung wegen versuchtem Betrug beantragt. Und wenn ich das so höre, dann bin ich eigentlich sicher, dass er sich hat beraten lassen, juristisch, aber sich das nicht hat wollen leisten, dass eine Anwältin ihn begleitet vor Gericht. Aber
so ein Pflichtverteidiger kommt da nicht ins Spiel?
Nein, wenn es um so eine geringe Strafe geht, nicht. Aber eine gewisse Schwere musst du zwingend verteidigt werden. Also wenn es darum geht, Boas, dass man dich für ein Jahr oder noch länger ins Gefängnis steckt, dann musst du zwingend eine Verteidigung haben.
Dann würde
mir
der Staat auch das dann zahlen.
Aber da ist eine bedingte Geldstrafe zur Diskussion gestanden. Und da darfst du, wenn du das wünschst, als beschuldigte Person auch ohne Anwalt auftreten. Und mir hat Frau Keller gesagt, sie hätte das interessant gefunden, den Antrag von ihrem ehemaligen Freund. Und sie hat mir gesagt, also wenn der im Eventualantrag zeigt, dann tönt er mich halt wegen versuchtem Betrug verurteilt, dann gibt er doch eigentlich zu, dass er betrogen worden ist. Aber das heisst, der Einzelrichter hat jetzt die zwei Anträge müssen abwägen. Der Staatsanwalt sagt Verurteilung wegen Betrug und die beschuldigte Person sagt Freispruch in erster Linie. Und falls er mich doch wollt, verurteilt, dann nur wegen versuchtem Betrug.
Mhm. Also im Raum steht Betrug, versuchter Betrug, Freispruch. Wie ist es rausgekommen?
Der Einzelrichter hat Herrn Müller tatsächlich wegen Betrug schuldig gesprochen. Was ich nachvollziehbar finde, weil es ist ihm ja gelungen, also das Delikt ist ja vollendet, sie hat die 20'000 Franken gezahlt. Und der Einzelrichter hat auch ganz klar gesagt, dass der Herr Müller das Vertrauen und die Freundschaft von der Frau Keller ausgenutzt hat und dass er zum Zeitpunkt, wo er die 20'000 Franken von ihr verlangt und bekommen hat, genau gewusst hat, dass er es nicht zurückzahlen kann, weil dort schon eine ganze Reihe von Schuldscheinen vorhanden waren. Er ist dann aber im Strafmass doch deutlich runter, also er hat nicht so viel verlangt wie die Staatsanwaltschaft. Der Herr Müller ist schlussendlich mit 30 Tagessätzen an 55 Franken verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hat 120 Tagessätze verlangt. Das hat mich recht hoch gedünkt. Und das hat für Frau Keller eigentlich keine grosse Rolle gespielt, wie gross jetzt die Strafe ausfällt. Ihr war wichtig, dass ein Strafrichter sagt, das war nicht in Ordnung, was der Herr Müller gemacht hat. Er hat gegen Strafrecht verstoßen und für das wieder bestraft. Das ist das Einzige, was sie wollte.
Mhm. Brigitte, hast du dir überlegt, den Herrn Müller noch zu treffen? Weil du hast ja sonst recht eine einseitige Sichtweise.
Ich habe mir das lange überlegt. Ich habe lange an diesem Artikel geschafft. Das ist nicht innerhalb von wenigen Tagen oder wenigen Wochen passiert. Ich habe mir die Frage immer wieder gestellt. Müsste ich den Herrn Müller treffen? Ich war auch ein bisschen neugierig auf ihn. Eigentlich hätte ich ihn gern gesehen. Und ich habe mich dann entschieden, jetzt mal ausnahmsweise und für diese Geschichte nur mit der geschädigten Person zu reden. Und zwar, weil ich so viele Unterlagen und Dokumente hatte, wo auch beide Sichtweisen dargelegt haben. Aber es ist, ja, das ist sicher ein Entscheid, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Vielleicht da noch ein letzter Hinweis. Wir beide, auch du, Boss, wir hören ja oft den Vorwurf, dass man zu viel über Täter redet. Und auch im Dialog oder auf die Reaktion auf unseren Podcast heisst ja, und was ist denn mit den Opfern? Und dann denke ich mal an die Opfer und tun doch bitte auch mal die Situation der Opfer darstellen. Und da habe ich jetzt gefunden, okay, jetzt mache ich einen Artikel, der wirklich auf die geschädigte Person fokussiert. Aber interessanterweise, jetzt, wo wir darüber geredet haben, auch für den Podcast, habe ich mir doch überlegt, vielleicht hätte der Herr Müller doch treffen sollen.
Mhm. Wer den Artikel, den du jetzt erwähnt hast, möchte nachlesen, der ist verlinkt im Episodenbeschrieb. Brigitte, ist die Sache für Frau Keller damit jetzt abgeschlossen, jetzt auch mit dieser Verurteilung vom Herrn Müller, hat sie ihren Frieden gefunden?
Ich hatte den Eindruck gehabt, dass sie im Reinen ist mit sich, mit der Welt, auch mit der Behörde, wo sie sich übrigens sehr lobend geäussert hat. Sie hat die Behörde als sehr unterstützend erlebt. Das hören wir auch nicht jedes Mal, das muss man auch mal erwähnen. Und sie hat mir interessanterweise wie als Schlussfolgerung von dem allem gesagt, sie würde nach wie vor Freunden helfen, die in finanziellen Nöten stecken, aber sie würde, anders als beim Herrn Müller, vorher Informationen einholen. Das ist das, was sie gelernt hat. Aber ihre Hilfsbereitschaft hat durch das nicht abgenommen, nicht gelitten. Das hat sie für sich nicht abgeschrieben. Das will sie weiterhin leisten können. Und sie hat mir gesagt, für das sind doch Freunde da.
Danke vielmals, dass du uns davon erzählt hast, Brigitte. Das war die dritte Gewalt, der Justizpodcast der Republik. Bevor wir jetzt aber noch ganz aufhören, Brigitte, müssen wir noch schnell über die Zuschrift reden, die wir kürzlich bekommen haben. Ein Hörer hat unser zweijähriges Jubiläum von dem kleinen Podcast zum Anlass genommen, um eine herzige Zeichnung zu schicken. Der Boas und Brigitte mit Mikrofon, in der Mitte eine grosse Geburtstagstorte. Mich hat das wahnsinnig gefreut.
Ich habe die Zeichnung bei mir an die Türe geklebt. Ich sehe sie jeden Tag, ja, und ich auch jedes Mal Freude daran. Man könnte vielleicht sagen, das ist ein sehr treuer Hörer von unserem Podcast. Er gibt uns regelmäßig Feedback. Er macht uns auch auf Fehler aufmerksam, die uns passieren. Das ist so, wo ich sehr dankbar bin dafür. Ja, und jetzt für einmal haben wir die digitale Geburtstagstorte bekommen. Ganz herzlichen Dank.
Wir posten die Zeichnung noch auf dem Instagram-Account von der Republik. Wenn Sie auch mit uns in Kontakt treten wollen, dann geht das entweder über eine Sprachnachricht an 079 507 60 59, die Nummer die steht ebenfalls im Episodenbeschrieb. Oder per E-Mail mit Briefli oder Zeichnungen an audio@republik.ch. Mein Name ist Boas Ruh. Mich freue, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.